wird als le nom dit der Sprache von Foucault definiert, was ins Deutsche als nicht sagbare oft übersetzt wird oder noch schlimmer unsagbare und so weiter, was eine gewisse und sehr fundamentale Fehler ist, Übersetzungsfehler ist, weil was absolut im Zentrum des Foucault'schen Denkens ist. Er besteht auf die Faktizität der Sprache. Das heißt, die Tatsache, dass etwas non dit ist, das heißt, effektiv nicht gesagt, bedeutet nicht, dass es unsagbar ist. Das heißt, dass das die Möglichkeit nicht besteht, eine Formation, eine diskursive Formation zu bilden, deren Teil vielleicht dieses le nom dit geworden wäre. Ja? Es gibt bei Foucault nichts, was unsagbar oder nicht sagbar wäre, weil, und das ist absolut eine zentrale Position, das ist sehr schwer zu verstehen, obwohl es sonnenklar ist, wenn man darüber nachdenkt. Weil Foucault das andere des effektiven Sprechens nicht sieht in der Psyche des Menschen und nicht sieht in der Welt. Wenn ich mich frage, okay, ich operiere in der Sprache, wenn ich mich frage, aber was ist nicht Sprache? Das heißt, was ist nicht das, womit ich operiere, wenn ich spreche? Ja? Es gibt zwei Antworten und die beiden sind falsch nach der Auffassung von Foucault. Das sind erstens meine Gefühle, Gedanken und so weiter, das sind die innere Welt, die nicht völlig der Ausdruck sind. Zweite Antwort, das ist die Außenwelt, das ist die Masse des Geschehens, das sind die Dinge, die auch nicht beschrieben werden, vollständig. Beide Antworten sind absolut falsch für ihn, weil er nicht glaubt, dass es Gefühle gibt, die nicht benannt werden können. Wenn es unbekannte Gefühle sind, dann heißen sie halt unbekannte Gefühle. Ich glaube, das ist dann der Name. Oder wenn es überhaupt das Unsagbare ist, dann heißt das Unsagbare das Unsagbare und ist dann schon gesagt und benannt worden und hört in diesem Sinne auch unsagbar zu sein. Das Gleiche gilt auch sicherlich für das Unbekannte. Ja? Ich weiß das in das Wort. Das Unbekannte ist auch so ein Ereignis in der Welt, das dadurch, dass er, dass dieses Ereignis schon bezeichnet ist, gehört in die Sprache. Das andere der Sprache, das muss wirklich absolut klar gesehen werden. Wenn wir das jetzt nicht klar sehen, dann sehen wir überhaupt nicht klar, worauf ich hinaus will, in alle Seiten. Die Sprache, das andere der Sprache, die wir verwenden, ist allein die Sprache, die wir nicht verwenden. Das heißt, das andere der Sprache in einer anderen Sprache. Und sonst überhaupt nichts. Wir operieren in einer Sprache, in der es sehr viele Möglichkeiten gibt, der Bildung eines Satzes, der Bildung eines Wortes. Wir benutzen effektiv und systematisch und auf einer ontologisch unreduzierbaren Weise nur ein Teil davon. Die Frage ist, was machen wir mit dem anderen Teil und wie stehen sie zueinander? Und da kommt diese Ambivalenz, die ja ständig bei Foucault hin und her den Leser verschiebt. Auf der anderen Seite sagt er, das, was le dit ist, das tatsächlich, ich weiß nicht, sagbar, nicht sagbar, Das, das was diskursiv ist, sagen wir, was effektiv diskursiv ist, ist nur deswegen effektiv diskursiv, weil die andere Sprache nicht diskursiv ist. Das heißt, eine diskursive Formation ist nur deswegen eine Form überhaupt, weil sie sich von etwas anderem abgrenzt. Und dann sagt es gleichzeitig, die Präsenz einer diskursiven Formation gründet sich auf einer repressiven Absenz einer in dieser diskursiven Formation nicht eingegangenen Sprache. Hm? Das heißt, was, und das ist sehr interessant, jetzt zu sehen, was daraus wird. Die einzige Kraft, die überhaupt imstande ist, eine Sprache zu schaffen, ist die Zensur. Es ist also nicht so, die Sprache funktioniert nicht so, dass wir etwas sagen wollen und das bringt uns zur Sprache. Jemand aber gibt uns nicht diese Möglichkeit, begrenzt uns. Sondern, wenn wir tatsächlich alles sagen könnten, was wir sagen wollten und. Wenn wir überhaupt fähig wären, ohne jene Zensur die Sprache zu benutzen, dann wäre überhaupt eine Sprache nicht möglich. Es wäre eine Form nicht möglich, es wäre eine Formation nicht möglich. Wenn wir das ganze Feld der Sprache überhaupt benutzt hätten, könnten wir nicht mehr sagen. Nur dadurch, dass wir nicht die ganze Sprache benutzen. Das heißt, nur dadurch, dass wir Zensur üben, bringen wir überhaupt in die Lage, in der wir etwas sagen können. Und formieren sozusagen ein markierter Teil der Sprache, in dem wir operieren, im Unterschied zu einem unmarkierten Teil der Sprache, die wir weglassen. Das heißt, und da sagt ja Foucault auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Das bedeutet im Grunde, dass so etwas wie eine Repression, zum Beispiel im psychanalytischen Sinn, nicht findet, nicht stattfindet. Es ist nicht so, dass das, was wir sagen, das statt etwas anderes zu sagen. Ja, das ist die Idee der Repression. Dass die Funktion des Historikers, des Kritikers, des Psychoanalytikers, des Hermeneutikers ist, statt dessen, was gesagt wird, etwas anderes zu finden, was aus einem oder anderen Grund nicht gesagt worden war. Also diese nicht. So wird allerdings Foucault immer wieder verstanden. Ja? Weil Foucault wird immer wieder verstanden als jemand, der behauptet, die Sprache oder die Kulturformen, wir werden das aussehen, der Blick, das sind so Kräfte, die uns verhindern, irgendwann das Wahre, das Authentische, das Innere, das Körperliche und so weiter zu Ausdruck zu bringen. Das ist es nicht. Unsere diskursive Formation, es ist unser Körper. Wir haben keinen anderen Körper. Es gibt eine Faktizität des Gesagten. Es gibt eine Faktizität der Diskursivität. Und die ist unhintergehbar. Die ist nicht so aufgebaut, dass hinter unserer Sprache etwas verbirgt, wonach zu suchen ist. Und was durch diese Sprache repressiert ist. Das nicht. So soll man diese Repression nicht verstehen. Auf der anderen Seite aber, ein repressiver Moment bleibt. Und zwar ein repressiver Moment als zensurierender Moment. Dieser zensurierende Moment ist aber, wie gesagt, nicht das, was die Sprache verhindert, sondern was die Sprache ermöglicht. Und das ist die Gewalt. Ja? Das ist die Gewalt und das ist die Macht. Ja? Das ist die erste Instanz, durch die die Sprache sich in die Geschichte bringt. Die Sprache bringt sich dadurch in die Geschichte, dass etwas verboten wird zu sagen. Dadurch, dass es etwas verboten wird zu sagen, und zwar unbewusst, strukturell, nicht explizit, aber effektiv, so dass man weiß, wenn ich das sage, dann es klingt vernünftig, es wird verstanden. Und wenn ich etwas anderes sage, es klingt unvernünftig und wird nicht verstanden, es ist fehl am Platz, ja, sozusagen. Irgendwie. Ja, so sagt man das nicht. Nicht, weil es verboten ist, aber es ist irgendwie, ja, es passt nicht rein. Ja. Wenn zum Beispiel jemand jetzt beginnt zu erzählen, was er gegessen hat und so weiter, und man sagt, ja, das ist alles interessant, aber passt nicht in ein Seminar. Also es ist keine politische oder was auch immer effektive Zensur, sondern es ist einfach noch vor jeder Sprachverwendung einsichtige Konvention, Vereinbarung darüber, was dazugehört und was nicht dazugehört. Und gleichzeitig auch wer, wie viel und in welcher Situation spricht. Zum Beispiel, das ist dieser berühmte Satz von Foucault, das zentrale Problem bei jeder Diskussion von Emotionen ist, wer spricht. Weil diese Diskussionen von Emotionen sind nicht nur so flach demokratisch aufgebaut, sondern hierarchisch aufgebaut. Und da sind die Rollen verteilt, wer auf welche Ebene des Wissens überhaupt was sagt. Zum Beispiel, es ist irgendwie normal, oder vielleicht besser wäre, wenn sie Referate die ganze Zeit gehalten habe, aber irgendwie sozusagen ist es vorgesehen, dass ich aus einer gewissen Position der Autorität spreche. Und diese Position der Autorität, und das ist ja sehr wichtig, ja, diese Position der Autorität hat mit mir nichts zu tun. Es ist nicht so, dass ich persönlich Autorität habe oder dass jemand glaubt, dass ich etwas mehr weiß als eine andere. Oder wenn man das glaubt, es ist irrelevant in Bezug darauf, dass ich diese Autorität ausübe. Es ist ja auch nicht gesellschaftlich, juristisch, politisch oder institutionell verankert. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel weigern, mich als Autorität anzuerkennen, werden Sie dafür nicht bestraft. Ja, das heißt, es handelt sich um eine Autorität, die weder eine subjektive ist, noch eine objektive ist. Ich spreche aus einer Autorität, der Natur zunächst einmal unklar ist. Ja, sie liegt weder in der Ordnung der Dinge, noch in der Ordnung, der inneren Ordnung, der Gefühle der Subjektivität. Sondern diese Autorität liegt allein in der Struktur der Diskussion und Information, in der wir dieses Seminar abhalten. Weil das Seminar bildet sich so, dass es ein Seminarleiter gibt, der sozusagen im Rahmen dieses Spiels diese Rolle spielt und alle anderen spielen eine andere Rolle. Das heißt, solange diese Rolle, also solange diese Information gilt, gilt auch meine Autorität. Aber die gilt ja auf der anderen Seite. Weil wenn sie nicht gilt, dann funktionieren diese diskursive Funktionen ja auch nicht. Das bedeutet, dass wir eine Macht haben, eine Gewalt haben, eine Autorität haben, eine Hierarchie haben, die sich allein gründet auf der spezifischen Rolle des einzelnen Sprechenden in der diskursiven Formation, in der alle Beteiligten sprechen. Und die ist ja sicherlich zentral für die Bildung überhaupt jeder Macht, jeder Autorität und jeder Gewalt, weil sie alle letztendlich sprachlich vermittelt werden. Ich möchte nur eine Überlegung von Foucault rekonstruieren, damit wir dort sein werden, wo ich sie hinbringen will. Und das ist die Frage nach der Materialität, das ist auch so ein schwieriger Punkt, das ist die Frage nach der Materialität der Sprache. Das heißt, inwieweit ist die Sprache materiell? Sie ist zunächst einmal materiell, weil es sowas gibt wie meinetwegen Bücher, Tonbandaufnahmen und so weiter. Das heißt, Sprachzeichen funktionieren nur dann, wenn sie einen materiellen Träger haben, wenn sie eine materielle Substanz haben, wenn sie de facto materiell verwendet werden. Sind sie es nicht, können sie gar nicht präsent sein. Das heißt, diese diskursive Formation, das heißt zu sagen, diese diskursive Formation ist faktisch. Und Foucault besteht auf ihrer Praktizität, ist das Gleiche zu sagen, sie ist materiell. Ja, sie muss auch eine Materialität haben. Materiell jetzt nicht, oder faktisch jetzt, nicht in Abgrenzung von, ich weiß nicht, von sagen wir virtuell. Aber virtuell im Sinne eines Computersystems und so weiter und so fort, hat auch gewisse Praktizität, hat auch gewisse Materialität. Diese ganze Virtualität hat auch ein materielles Substrat und auch materiellen Träger, also dieses mediale System. Material ist im Sinne nicht ideell, im idealistischen Sinne, ja, einfach da. Und dann kommt so eine Wende oder eine Wendung von so einer Figur, wo die ganze Problematik der Theater ganz klar. Und das ist so ein klassischer, beginnt mit einem klassischen Verweis auf Kierkegaard, ja, der nicht explizit zitiert. Er sagt, aber wie ist das mit der Wiederholung? Sagen wir, und zwar appropriativen Wiederholung, das heißt 1 zu 1, zur Reproduktion zu kopieren. Ich sage einen Satz jetzt. Und ich sage einen Satz an einer anderen Stelle und später und so weiter. Das ist der gleiche Satz, die Bedingungen der Wahrheit sind die gleichen. Die syntaktische Struktur ist die gleiche, materielle Beschaffung sozusagen ist die gleiche. Allerdings, Kontexte sind unterschiedlich. Das ist das, was in der amerikanischen, angloamerikanischen Tradition, pragmatische Dimension der Sprache bezeichnet wird. Kontexte sind unterschiedlich, Situationen sind unterschiedlich, in der diese Aussage unterscheidet, also zwischen Satz und Aussage, und diese Aussage getroffen wird. Und vor allem, es gibt sozusagen Zeitunterschiede, ja, zwischen heute, diesem Satz heute und dem gleichen Satz morgen. Das ist eine Materialität, auch eine Materialität. Es gibt ein Ereignis und ein anderes Ereignis. Und dieses Ereignis aber ist ein pures Ereignis. Was heißt pures Ereignis? Das heißt, ich kann diesen Satz nicht als Ding behandeln, ich kann nicht sagen, dieser Satz ist einfach da, so wie sonstige Dinge sind, aber dieses Ereignis ist ein Ding. Ja, es ist dieser, ein Satz ist ein Ding, aber nicht völlig ein Ding. Ja? Weil es ist ein Ding plus Situation, seine Ereigniskarte verwenden. Und man kann auch sagen, dass nicht, dass es eine pure Abwesenheit ist. Das heißt, dass dieser Satz nur ideell etwa in der Imagination sprechende Form. Sondern wir haben hier eine Materialität und eine Präsenz, die gleichzeitig, das ist das berühmte, nicht wahr, von Derrida, gleichzeitig ist präsent und absent. Das Zeichen ist da und nicht da, die Aussage ist da und nicht da, sowohl wie auch, weder noch. Es Es ist ein Pulsereignis, von dem auf der einen Seite wir sagen können, es findet statt, und zwar faktisch, auf der anderen Seite aber hat nicht die Dauer, die uns berechtigt zu sagen, es ist so wie ein Sinn. Das gibt sicherlich Foucault die Möglichkeit, erstens massiv heideggerianische Sprache der Ereignishaftigkeit des Seins sozusagen zu benutzen. Weil bei Heidegger ist das Sein im Grunde, ja, hat diese Fähigkeit, Sein und Nichtsein gleichzeitig, Ereignis eben bedeutet, dass es ist und nicht ist gleichzeitig. Und da bekommt diese Materialität schon eine gewisse wird fragwürdig. Das heißt, die Materialität löst sich irgendwie, sagen wir, vom materiellen Träger. Was ist eigentlich der materielle Träger dieser puren Ereignishaftigkeit, der Aussage? Es ist nicht Papier, es ist nicht Tonband, es ist nicht das, es ist nicht jenes. Die Antwort ist verblüffend und gleichzeitig macht nachdenklich. Das ist die Geschichte. Ja? Das so konstituiert sich die Geschichte. Die Geschichte konstituiert sich als Summe der Aussagen, die faktisch und nicht faktisch sind gleichzeitig, die Dinge sind und nicht Dinge sind gleichzeitig, die präsent sind und abwesend sind gleichzeitig und gleichzeitig weder abwesend noch präsent. Es wird also etwas schwierig. Und die Summe solcher Aussagen als eine Formation, diskursive Formation, das ist das Archiv. Also Archiv ist nicht faktische Summe der Dokumenten, so wie ich es zum Beispiel in meinem Text beschreibe, nicht die faktische Summe der Dokumenten, der Dinge, die aufbewahrt werden, sondern es ist diese ereignishafte Eventualität. Es ist dieses geschichtliche A priori, wie er sagt. Konstituierungsmöglichkeiten des Geschichtlichen. Das heißt, Ereignisse, die stattfinden, aber eventuell stattfinden, in der Zeit stattfinden, nicht immer stattfinden. Das heißt, das Archiv ist eigentlich sozusagen nicht zu finden. Und zwar nirgendwo zu finden. Ja? Nicht in der Seele des Publikums sozusagen, des Sprechenden, nicht im Papier, nicht auf einem materiellen Träger, nicht in der Sprache, nicht dort, nicht da, sondern, sagen wir, in der Zeit. Ja, in der Zeit. Die Materialität des Archivs und die Materialität des Diskurses ist die reine Materialität der Zeit. Die Zeit wird verstanden wie seine Zeit als das, was uns die Materialität des Ereignisses, die Fiktivität des Ereignisses schickt und schenkt zu jeweiligen Zeit. Und dieses Sein, das ist das Archiv. Dieses Schenken, das ist das. Die Geschichte, die uns das gibt und nichts anderes gibt. Das ist diskursive Fähigkeit. Das ist das Archiv, das historische Priori. Das heißt, es wird hier so ein Begriff der Materialität aufgebaut, der ohne weiteres eine Möglichkeit eröffnet, über etwas zu sprechen, wovon man lieber nicht sprechen sollte. Ja, nicht wahr? Das ist die Beschaffenheit des Nicht-Gesagten, des Nicht-Diskursiven. Und ich möchte ja abschließend für diese Stunde Sie an die Kritik erinnern, auch wenn Sie diese Kritik nicht gelesen haben, erinnere trotzdem in dem Sinne, dass ich nicht genau wiederhole. Das ist die Kritik von Derrida an das erste Buch über die Geschichte des Wahnsinns, Histoire de la Folie. uns, Derrida sagt, schon damals, wie ist es möglich, über die Unvernunft vernünftig zu reden? Reden wir über die Unvernunft und den Wahnsinn vernünftig, dann haben wir geschichtliche Konstruktionen, vernünftige Konstruktionen, Ordnungen und, in die wir diesen Wahnsinn platzieren. Und er zeigt, durch die Analyse von kartesianischen Schriften, dass Foucault Descartes missverstanden hat und dass Descartes durchaus die Möglichkeit der Reflexion des Wahnsinns im Grunde im gleichen Sinne sieht, wie Foucault diese Analyse dann praktiziert. Das heißt, indem man La Folie, indem man den Wahnsinn hysterisiert, macht man den Wahnsinn zu einem Vernunftbegriff. Und der ganze Anspruch, sozusagen auf der anderen Seite des der Vernunft zu agieren, wird nichtig. Und diese Art Argumentation ist ja mit angerechnet bei diesem Buch von Foucault, beim späteren Buch, wo er eben sagt, es geht nicht um den Wahnsinn. Es geht nicht um die Alternative der vernünftigen Sprache oder Alternative der Vernunft. Es geht allein um die Unterscheidungen, Differenzen. Es geht allein um die diskursive Funktion, die ja eben diese trennende Funktion erfüllt. Das heißt, es bin nicht ich, der Wahnsinn von der Vernunft unterscheidet. Es ist auch nicht die Vernunft, die sich vom Wahnsinn unterscheidet. Es gibt sprachliche Mechanismen, die Wahnsinn von Vernunft unterscheiden. Und diese sprachlichen Mechanismen beschreibe ich eben, ohne überhaupt irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die ja so oder so begründet werden sollten. In diesem Sinne bin ich ja kein klassischer Historiker, der Verantwortung trägt für seine Historisierung, sondern ich leiste allein die Beschreibung eines de facto, einer de facto funktionierenden diskursive Information. Das Problem aber besteht darin, dass das gleiche Verfahren, das Foucault damals gemacht hat, ist leider verliebt, wird hier wiederholt 1:1, ohne dass das thematisiert wird. Nämlich, wenn ich auf der einen Seite sage, diskursive Formationen, das ist die Sprache, die ich ja benutze, und alles andere ist ausgeschlossen. Und was ist dieses alles andere? Wenn jetzt, nehmen wir dieses Beispiel, und jetzt jemand beginnt hier über seine persönliche Eindrücke von Essen oder was von was zu erklären. Wir sagen, das ist ja okay, aber der Mensch ist fähig geworden. Ja? Wenn ich Le Nom dit von Foucault, scheint abstrakter Begriff zu sein. Es ist ein anderer Name für Wahnsinn, würde ich sagen. Das heißt, dieser ganze Non-Di, das heißt nicht sagbar, nicht anschließbar an das vernünftige Gespräch, Teil der Sprache, das ist die verrückte Sprache. Die ist entweder verrückt, weil sie von Anfang an verrückt sind, ist, das heißt, sie ist so gebaut, dass sie entgegen der Regel oder unter Nichtbeachtung die ganze Kreischen werden. Oder sie ist verrückt in dem Sinne, dass sie unpassend, also auf der Ebene des Ereignisses, ihrer effektiven Verwendung in der Geschichte oder im Gespräch, dass sie unpassend verwendet wird. Das ist auch verrückt. Und das ist auch verrückt. Nun, das Verrückte oder das Wahnsinnige bekommt aber eine mathematische Formel, plötzlich jetzt bei Foucault. Bei dieser Masse dessen, was verrückt ist, kann auch durch einfache mathematische Operationen hergestellt werden. Durch die reine Kombinatorik der Sprachmöglichkeiten. Ja, da bekommen wir die ganze Masse von dessen, was verrückt wäre zu sagen. Wir haben in einem gewissen Sinne eine noch radikalere Variante dessen, was ja als negative Seite oder als problematische Seite des Foucault'schen Modells von Derrida bemerkt wurde, nämlich eine sozusagen Mathematisierung des Wahnsinns. Der Wahnsinn wird plötzlich versprachlicht. Eine Entwicklung, die Derrida mit Einfluss von Lacan verbindet. Der Wahnsinn wird versprachlicht, der Wahnsinn wird eine Art der Sprache und als eine bestimmte Art der Sprache, nicht als native Zusprache, sondern eine andere Art der Sprache. Und als eine Art der Sprache, auch eine Art der Vernunft und so weiter und so fort. Das heißt, de facto, wie der Derrida sagt, was Foucault leistet, ist nicht die Thematisierung des Wahnsinns, sondern die Erweiterung der Zuständigkeiten des Kognitiven. Nun, ist es so, dann wird es erstens klar, wo Macht und Gewalt, Rhetorik oder Thematisierung sich anschließt. Und zweitens, wo sozusagen das Problematische liegt, diese Anschließung. Im Unterschied, also diese Formationen und diese ganze Diskussion und so weiter, das ist nichts anderes als Wittgenstein. Sprachspiele. Und Foucault zitiert Wittgenstein nicht direkt, aber Austin ständig. Also ein Schüler, diese ganze performative Funktionen, diese ganze Übergang von einem Sprachspiel. Also es ist eins zu eins Wittgenstein. Der Unterschied ist nur, dass der Wittgenstein nie die Frage thematisiert des Ausschlusses. Also er sagt, dieser Satz ist ja passt nicht ins Sprachspiel. Das bedeutet aber bei ihm nicht die Unterdrückung dieses Sprachspiels, dieses Satzes. Warum kommt dieses Thema der Unterdrückung und der Gewalt? Weil es diese Dimension des Ereignisses haben könnte. Weil die Wiederholung eines Sprachaktes sich verselbstständigt als historisches Ereignis. Und dann kommt eben diese Frage, kann ich mich anschließen, kann ich mich nicht anschließen? Werde ich mit meiner Bemerkung über mein Essen heute aus dem Seminar ausgeschlossen oder in das Seminar einbezogen? Es kommt diese Frage, klappt es nicht? Wird dieses Ereignis so aussehen, wird dieses Ereignis anders aussehen? Kommt diese Dimension hinein, kommt die Problematik der Gewalt hinein und das ganze Überbaus. Ja, jetzt reden alle über Ausschlussstrategien, Einschlussstrategien, Exklusion, Inklusion und. Das sind alle Foucault'sche Begriffe. Ja. Es kommt alles an diesem Punkt. Es kommt alles an diesem Punkt und ist gleichzeitig völlig geisterhaft. Weil man fragt sich vergebens, wo liegt da faktischer Substrat. Wo liegt eigentlich der materielle, reale materielle Träger für diese Exklusions- und Inklusionsstrategie? Und wenn man sagt Geschichte und Zeit, dann wird es problematisch. Und nicht nur problematisch, was wir plötzlich zu optimistisch werden. Also sagen wir, zu pessimistisch werden, ja, zu pessimistisch werden und beginnen mit etwas zu arbeiten, was brüchig wird, ja, sehr brüchig wird, unstabil wird. Es ist aber vielmehr zu optimistisch, und zwar, es gibt ja eine Bemerkung bei Foucault, wenn er seine Konzeption des Archivs darstellt, wo er sagt, im richtigen Archiv kann, also Material, kann auch war verloren gehen. Ja, Dokumente verloren gehen, sie können verbrennen. Das ist sehr. Im Archiv eine diskursive Information kann nichts verloren gehen. Es handelt sich um ein System der Konventionen, der Regeln, die immer da sind. Ja, die produzieren diese Texte immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja, die gehen nicht weg. Die kann man nicht vernichten. Wir haben also eine sehr merkwürdige Textur, ja, so eine Textur wie bei Gnostiker oder Neuplatoniker, die eine ideale Materie beschrieben haben. Ja, das ist eine Materie, die erstens immer da ist und alles behält, also eigentlich als Träger des Gedächtnisses, absoluten Gedächtnisses Gottes fungiert, sodass diese Regel der Formationen immer da sind. Auf der anderen Seite ist diese Materie so, dass sie Ereignisse fixiert und nicht nur Dinge, das heißt, die Dinge sind da, aber auch Ereignisse, und es bleiben von diesen Ereignissen irgendwelche Spuren, die auch wiederum nicht Ereignisse sind und so weiter. Also was mich ein bisschen stört bei Foucault, ist, dass ein Begriff, unplausibler Begriff der Materie. Also ich habe gesagt, früher, dass jede Theorie hat ihre plausible Seite, unplausible Seite. Ich würde sagen, der Begriff des Materiellen-Tages, des Materialität überhaupt, das gehört ins Unplausible bei Foucault. Nämlich, man weiß eigentlich nicht und man versteht wirklich nicht, wie diese Materie geschaffen wird, dass alle diese Sprechereignisse materiell sind, in der Zeit existieren, trotzdem die Regel ihrer Erzeugung immer erhalten bleiben. Sie sind absolut vergänglich, aber gleichzeitig unzerstörbar. Und so geht es so weiter und weiter. Solche Materien gibt es ja im Rahmen unserer technischen Welt, also irgendwie nicht. Das ist eben diese unplausible Seite. Und mit dieser unplausible Seite ist ja auch verbunden eine gewisse Unplausibilität der Macht- und Gewaltbegriffes. Das heißt, diese Macht und Gewalt wird angewendet an diese Materie eigentlich. Ja, das ist diese Materie der Sprache, die ja zerschnitten wird, die zensuriert wird. Das sind diese Formationen, die aus dieser Materie geformt werden. Wir haben hier noch einen Versuch, so zwischen der radikalen Materialität und der radikalen Idealität, oder zwischen normativen und faktischen, eine mittlere Zone zu bestimmen. Das hat etwas wirklich Gnostisches da. Davon hat schon Heiliger Augustinus hat ja schon dagegen protestiert. Er hat als erster darauf aufmerksam gemacht, worauf auch Kant immer verwiesen hat, nämlich es gibt faktische Aussagen und es gibt normative Aussagen. Aber es ist sehr, sehr schwierig und für Kant und Augustinus auch unmöglich, Aussagen zu formen, die gleichzeitig normativ und faktisch werden. Und diese Formationen sind solche. Die sind auf der einen Seite faktisch, oder sollen sein, faktisch funktionierende Systeme und materiell identifizierbare Systeme. Auf der anderen Seite sind es normative Regeln, die gewisse sprachliche und kulturelle Prozesse hervorbringen. Bedingungen der Wirklichkeit, ja, wie Foucault sagt. Aber sind diese Bedingungen der Wirklichkeit wirklich oder sind sie unwirklich? Sind sie wirklich, das heißt materiell, sind sie keine Bedingungen der Wirklichkeit, sondern sie sind selbst wirklich und brauchen ihre eigenen Bedingungen. Sind sie nicht wirklich, kommt man zurück ins Idealistische. Und Foucault will das ja auch nicht. So würde ich sagen, ist das ja zwar alles faszinierend und sehr wunderbar, wenn man so seine Bücher liest. Aber wenn man gerade die methodologische Einführung liest, Na, na dem Punkt, wo diese 32 zwischen faktischen Normativen eine Zone bildet, mit der man die größten Schwierigkeiten hat. Und wie gesagt, darauf wurde in der Lieferantin kann hingewiesen. Also der Ida, das ein Schüler war und mit ihm deswegen gebrochen hat, das war so ein riesiger Skandal damals. Da hat eines der Ersten sozusagen darauf hingewiesen, dass es irgendwie nicht richtig stimmt. Na gut, das ist das Ende und wir fahren folgendermaßen fort. Also nächster